Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen. Ist das hier das Mikro, wo ich reinsprechen muss?
Ja, das ist das Mikro, wo du reinsprechen musst. Ja. Aber vor allem ist das Mikro, wo du was Intelligentes reinsprechen musst.
Achso, na dann mache ich nochmal 7 Wochen Pause.
Ich wollte sagen, du hattest doch fast 2 Monate, um dich darauf vorzubereiten.
Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Jetzt haben sie den Salat.
Moin, moin. Moin.
Unser Thema heute wird voll sein. Also die Sendung ist voll mit dem Thema voll.
Also ich muss sagen, selten hat man hier das Gefühl, dass man irgendeinem Kollegen das Haupt oder die Füße salben möchte oder sagen wir mal alternativ ihn zum Kaffee einladen. Aber jetzt nach ungefähr 10 Jahren, wo wir das beklagen und sie das auch beklagen, weil sie immer sagen, was klicken die denn die ganze Zeit so laut, während da ein Interview läuft? Und wir müssen uns natürlich durch unsere Notizen und Fragen und so weiter klicken. Und manchmal gucken wir uns währenddessen auch an, wie die InterviewpartnerInnen eigentlich aussehen. Haben wir jetzt leise Mäuse? Ich klicke jetzt mal wie verrückt und Sie hören mal, was Sie hören. Also Sie hören nichts oder fast nichts. Das ist großartig. Wer immer diese Mäuse, die übrigens auch nicht sehr kostspielig aussehen, muss ich mal sagen. Wer immer diese Mäuse besorgt hat, vielen herzlichen Dank. Ja, wir wollen an dieser Stelle darüber hinwegsehen, dass man das wahrscheinlich schon hätte 10 Jahre tun können.
Genau, was Sie jetzt halt im Endeffekt noch ertragen müssen, ist halt das Tippen.
Hast du eine laute Tastatur?
Ja.
Oder haust du da einfach, du hast doch dieselbe wie ich. Guck mal, wie das bei mir klingt.
Ja, okay, man mit weniger Werf angeschlagen.
Du bist einfach zu kräftig. Du musst abbauen.
Genau, also voll die guten Mäuse und ganz okaye Tastaturen mittlerweile im Radio.
Ganz okay. Ja, aber man kann, also jetzt muss ich sagen, man kann natürlich alles auch laut bedienen.
Ja,
das ist einfach so.
Klar.
Du bist halt Lautbediener?
Ja, ich bin auch als Ninja war ich immer eher der Laute.
Ja.
Man hat mich kommen hören.
Ach so, du warst eher so ein Nein, ja, den sie dann eher nicht losgeschickt haben.
Genau.
Ja. Ja. Wer ist denn da hinten? Ich sehe gar nichts, aber ich höre was. Das ist Sven, der Ninnein.
Knister, aua, ich bin durch die Hecke, ouch.
War dein Sommer eigentlich sehr voll? Also meiner war angenehm leer im Vergleich zu meinem sonstigen Leben.
Also meiner war doch viel voller, als ich gedacht habe. Auch noch mit Arbeitszeug, aber ich konnte
Schlechte
mir
Planung.
Dann, ja, zu viel auf dem Zettel. Aber ich konnte mir dann doch freie Spitzen einräumen. Konnte dann erstmal so ein bisschen an der Nordsee ein paar Tage und auch wirklich mal 2 Tage am Strand sein.
Ja, oh, 2 Tage
am Strand. Ja, also jetzt nicht irgendwie baden, weil das Wetter war nicht so. Und dann war ja noch Schweden und da hatte ich dann wirklich auch ein paar sehr, sehr schöne Tage in einem wunderschönen, über eine Online-Plattform gemieteten Ferienhäuschen direkt am Wald und der See war auch nur 100 Meter auf der anderen Seite. Das war sehr gut. Gefangen habe ich mal wieder gar nichts, trotz bester technischer Ausstattung. Also ich gebe es auf mit dem Angeln.
Naja, weißt du, ich muss dir einfach sagen, ich weiß, dass du die beste technische Ausstattung hast, aber so ein modernes Handy und ein Laptop und so, das hilft gar nicht.
Ja, aber wenn du da so ein Sonargerät anschließt.
Fishfinder.com, ja.
Ja, aber so ein richtig guten, also so ein teures Teil.
Hast du das wirklich?
Ja. Wo du auf dem Handy genau siehst, wo die Fische sind und dann merkst, du bist genau über den Fischen.
Ja.
Ja, und egal welchen Köder du über, also du kannst nur versuchen, sie K.O. zu schlagen, was in 10 Metern Tiefe schwierig ist. Und die gehen einfach da nicht dran, dann wird's richtig deprimierend.
Ist komisch, ich habe sowas alles gar nicht, aber ich habe Dynamit und das ist überhaupt kein Problem. Ja, mehr Fisch, als ich essen kann.
Genau, also entweder aufhören mit Angeln oder Dynamitfischen anfangen.
Ja. Also sagen wir mal so, ich finde es ja total gut, dass du einen Sonar hast. Ich angel ja nicht, also muss man auch sagen, weder mit Dynamit, würde ich nie tun, noch mit so einer Angelrute, wobei ich finde, mit Sonar und so, weißt du, dann kauf dir doch eine Taucherausrüstung, so ein Unterwasser-Ding, was dich da durchzieht und eine Harpune, dann ist es noch einfacher. Es ist ja kein Sport mehr.
Oder anders, wenn ich für das Geld für das Sonar einfach frischen Fisch gekauft hätte, hätte ich sehr viel öfter Fisch essen können.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Wollen wir uns nicht mal treffen und das Boot spielen jetzt, wo du ein Sonar hast?
Es macht ja nicht Bing. Es ist ja ohne Geräusche.
Aber du hast so ein Display.
Ja, auf dem Handy, ist eine App.
Du, ich kenne da jemanden beim Radio.
Ja.
Der kriegt das hin mit dem Bing.
Der hat die Maschine mit dem Bing.
Und dann hat er noch ein Zweitgerät.
Ja.
Da läuft dann die Filmmusik von das Boot. Und dann kann man das auch miteinander mischen. Und da muss nur einer den anderen anreden mit Jawohl, Akaloi.
Vorne links 15, hinten rechts 30, Jawohl, Akaloi.
Und den Spaß, weißt du, den kann dir keiner nehmen.
Genau, viel Spaß bei 3 Stunden Schleichfahrt, was wir zum Thema voll wirklich mit Ihnen vorhaben. Also intellektuelle Schleichfahrt natürlich, wir werden schon laut sein.
Ja, und jetzt Maschinen aus.
Ja.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema voll.
Bedeutet volljährig zu sein eigentlich auch erwachsen zu sein? Also wenn ich mir meine Söhne anschaue, dann bin ich nicht zu 100% sicher. Verdammt, wenn ich Sven und mich anschaue, bin ich nicht zu 100% sicher. Wir wollen herausfinden, was Psychologe Michael Thier dazu sagt.
Vollbärte liegen in den letzten Jahren immer mehr im Trend. Warum das nicht nur im Prenzlauer Berg, sondern rund um die Welt gilt, das besprechen wir heute mit dem aktuellen Bartweltmeister Jürgen Burkhardt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der aktuelle Bartweltmeister vielleicht ein bisschen voreingenommen ist.
Ja, kann sein.
Der Vollmond lässt manche Menschen schlecht schlafen, sagen sie. Aber welchen Einfluss hat der Mond wirklich auf uns? Das wollen wir klären.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Bei uns zieht sich heute durch die Sendung das Thema voll. Sie hören 2 auf 1 und es ist 9.21 Uhr.
Was machen Sie bei Vollmond, liebe Hörerinnen und Hörer? Lassen Sie sich die Haare schneiden? Machen Sie Hausputz oder eine Warze besprechen? Naja, also irgendwas müssen wir da ja machen, weil unter uns, es gibt so viele Sachen, die man bei Vollmond angeblich besser oder gar nicht machen kann. Und natürlich, wenn der Vollmond schon Einfluss, also der auf unsere Meere hat, ja, auf Ebbe und Flut, dann wird er wohl mit uns Menschen auch irgendwas tun, oder? Naja, mit dieser Frage beschäftigt sich jedenfalls Dr. Edgar Wunder vom Geographischen Institut der Universität Heidelberg und der ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Wunder.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wunder. Gefühlt weiß man seit der Antike um den Einfluss des Mondes. Stimmt das?
Das ist schon richtig, aber diese Legenden und die Folklore sozusagen, was der Mond da wie genau bewirken soll, ändert sich ständig. Das, was heute verbreitet ist, ist in der Regel nur wenige Jahrzehnte alt.
Okay, das ist ja interessant. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das gibt es wirklich schon lange, was Sie uns mitteilen können?
Also was relativ alt ist, ist die Vorstellung, dass man alles, was zunehmen soll, bei zunehmendem Mond tun soll und alles, was abnehmen soll, bei abnehmendem Mond. Diese Regel kann man auf vieles übertragen, was heute noch verbreitet ist. Und das können wir so ungefähr 800 Jahre zurück nachweisen.
Das finde ich schön. Ich werde jetzt einfach immer mehr essen, wenn der Mond zunimmt und sage, ich muss das tun. Das ist so. Und Herr Wunder, ehrlich gesagt, dann, wenn der Mond abnimmt, vergesse ich das einfach.
Dann glaubst du nicht mehr dran.
Dann werde ich wissenschaftlich. Ja, das ist doch gut.
Deswegen soll man eben Diät auch bei abnehmendem Mond beginnen, wenn man diesen Mondkalender
hat. Herr Wunder, soll man das wirklich? Also jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, ist da wirklich was dran an der Idee, dass der Mond in irgendeiner Weise einen Einfluss auf uns hat, außer dass er das Wasser in den Meeren hin und her schubst?
Die spannende Frage ist ja, wie kann man denn das prüfen? Ne? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann das entweder einfach glauben, das tun die wenigsten. Man kann eigene Erfahrungen ausprobieren, könnte man sagen. Da ist man dann auf wenige Fälle angewiesen, die man dann generalisiert. Und das Beste aus meiner Sicht ist so eine Art systematische Überprüfung. Das heißt, wenn jetzt die These wäre, bei Vollmond passieren mehr Verkehrsunfälle zum Beispiel, das gibt es die Vorstellung, dann beschaffe ich mir eben die Daten von 10.000, 100.000 von Verkehrsunfällen in ganz Deutschland oder in einer bestimmten Region und werte das über Jahre hinweg genau systematisch aus. Und da kommt heraus, gibt keinen Zusammenhang. Und so geht es einem ständig, wenn man sich damit beschäftigt. Es finden nicht mehr Geburten statt bei Vollmond. Die Komplikationen bei zum Beispiel Operationen sind nicht häufiger als bei anderen Mondphasen auch. Also was den Menschen betrifft, ist es wirklich eine komplette Fehlanzeige.
Was mit dem Schlaf, Herr Wunder?
Ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Das ist ein Bereich, wo die Statistiken widersprüchlich sind, so würde ich das nennen. Mhm. Es gibt einige Statistiken, die da Zusammenhänge aufzeigen, aber sie sind sich nicht einig, zu welcher Mondphase. Und damit ist das Ganze natürlich auch wieder wertlos. Während andere wiederum zeigen, es gibt keinen Zusammenhang. Das ist schwer zu untersuchen, weil natürlich Menschen auch wissen, welche Mondphase ist. Und allein dieses Wissen im Sinne von einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung natürlich auch etwas bewirken kann, auch wenn der Mond damit in gar keinen Zusammenhang steht. Das ist die Schwierigkeit von Studien in dem Bereich, während das zum Beispiel bei Verkehrsunfällen keine Rolle spielt.
Naja, ist es nicht auch so ein bisschen das Phänomen, sagen wir mal, des einigermaßen seltenen? Also der Mond ist eben nur einmal im Monat richtig voll. Und wenn ich gerade schlaflos bin und rausgucke und den Vollmond sehe, merke ich mir das natürlich eher, als wenn ich sage, Mensch, der war jetzt 7,8 Neuntel voll.
Genau, also man kann so sagen, wenn ich den Vollmond nicht sehe und irgendetwas passiert, dann ist es ein Nichtereignis. Niemand bringt das zusammen mit dem Mond, den man gar nicht gesehen hat in dem Fall, ne? Sondern im Gedächtnis bleiben nur die Ereignisse, wo man das Vollmondbild drin hat. Und wenn die gleichen Dinge auch zu anderen Mondphasen passieren, dann fallen die gar nicht auf. Das ist also so eine Art selektive Wahrnehmung des Ganzen. Und das muss man immer im Gedächtnis behalten, wenn man nicht mit Tausenden von Fällen systematische Auswertungen macht.
Jetzt sind wir alle ja Individuen, Herr Wunder, und ganz, ganz
ich
viele
nicht.
Von uns hängen an der Idee, dass der Mond irgendwie Einfluss auf uns hat. Woher kommt denn das? Ist das irgendwas, was so tief in uns drin ist, weil wir uns doch mehr Mystik wünschen?
Na gut, der Mond ist sozusagen die älteste Uhr, der älteste Kalender, den die Menschheit hatte. Es gab ja da keine Uhren vor einigen tausenden Jahren. Und da eben alle 29,5 Tage Vollmond ist, kann man sozusagen, wenn man jetzt die Ernte zum Beispiel plant oder wie weit ist das Jahr fortgeschritten, das wunderbar als Kalender, als Uhr nutzen. Damit hängt das zusammen. Und deswegen sind, glaube ich, diese Mondpraktiken, nenne ich das mal, heute auch noch nützlich in manchen Fällen, wenn sie den Alltag einfach strukturieren. Manche Menschen waschen zum Beispiel immer mittwochs oder freitags oder gehen an einem bestimmten Tag einkaufen und so weiter. Wochentage jetzt, ne? Mhm. Das ist auch eine Art Kalender. Und wenn man das Ganze jetzt immer machen würde, wenn gerade, Vollmond ist oder irgendeine andere Mondphase oder der Mond in irgendeinem Tierkreiszeichen steht und man sich danach richtet, strukturiert es auch den Alltag auf eine produktive Weise, völlig gleichgültig, ob jetzt da der Mond oder sonst irgendetwas tatsächlich damit in einem Zusammenhang steht. Also wenn ich etwas immer mittwochs mache, fragt sich auch niemand, auf welche magische Weise beeinflusst jetzt der Mittwoch mein Handeln. Ähnlich pragmatisch kann man da auch mit dem Mond umgehen.
Also ob das niemand tut, das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen, ja. Aber vielleicht tun es auf jeden Fall weniger Leute. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie dürfen beim abnehmenden Mond gerne die Diät beginnen, wenn Sie sich dabei besser fühlen. Sie dürfen auch das Gefühl haben oder den Glauben, dass Sie besser oder schlechter schlafen bei Vollmond. Nur wissen können Sie es nicht, denn Zusammenhänge lassen sich nicht zeigen. Das verriet uns ein Mann, der Dr. Edgar Wunder heißt. Für Namen kann man nichts, aber er ist ganz rational, kommt vom Geografischen Institut der Universität Heidelberg und sagt eben, alles, was wir über den Mond wissen, was er wirklich bewirkt, hat mit Ebbe und Flut zu tun. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Wunder. Schönen Sonntag.
Tschüss.
Unser Thema heute ist voll.
Und ich muss mal was gestehen oder erzählen und Sie dürfen ruhig lachen, du natürlich auch, Sven. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich so richtig erwachsen gefühlt habe, da war ich ungefähr 13. Da habe ich gedacht, ich sehe fantastisch aus, ich bin ein Mann von Welt, die Welt liegt mir zu Füßen und so. Das Problem war nur, ich habe nicht begriffen, warum die Welt sich weigerte, mich als erwachsenen, kompetenten Mann zu behandeln. Heute weiß ich das natürlich. Heute weiß ich das. Und es gibt ja auch noch Fotos von damals. Das möchte ich an der Stelle auch noch sagen. Ich weiß,
du im Bademantel mit Pfeife oder?
das leider nicht. Das wäre sehr. Das habe ich noch vor mir. Aber ich weiß, dass für viele jüngere Menschen der Tag der Volljährigkeit so ein Ding hat, wo man denkt, okay, jetzt bin ich erwachsen. Und wenn man sich die volljährigen Menschen anguckt, dann, ja, also erwachsen ist ein schwieriger Begriff. Ausgewachsen und fertig sind die auf gar keinen Fall. Das würde ich mal so sagen. Und ich glaube, das haben nicht nur altkluge Männer, die vielleicht denken, ach Mensch, ich wäre auch gern wieder 18, und nicht nur Eltern mit Verlustängsten, sondern ich vermute, dass auch Psychologen uns sagen würden, die 18-Jährigen sind nicht erwachsen. Aber vielleicht wissen die Psychologen auch, warum. Zumindest einer könnte es wissen, Michael Thiel, und der ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Michael.
Moin, Jan.
So, also man hat das ja ganz oft, dass Leute, die 18 werden, der Meinung sind, sie sind jetzt nicht nur volljährig, sondern auch gleich erwachsen. Aber woran würdest du denn festmachen, ob jetzt jemand erwachsen ist oder nicht? Also was sind da die Parameter, die KPIs?
Oh, ich arbeite ja auch noch mal dran mit Erwachsenwerden. Ich will auch gar nicht erwachsen werden. Davon mal abgesehen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nee.
Bist du der Peter Pan der Psychologie?
So, oder der männliche Pippi Langstrumpf oder sowas.
Okay,
genau.
Ja.
So. Nee, aber jetzt mal ganz streng psychologisch. Also zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass man seine Emotionen zum Beispiel relativ gut im Griff hat, dass man auch rational so denken kann, dass man nicht auf jede Werbung sofort reinfällt und ständig sein Konto überzogen hat, sondern versucht auch da ein bisschen zu fahren. Ja, ich höre euer Seufzen. das ist schon nicht so einfach so. Da geht es um Emotionskontrolle, um Rationalität. Und jetzt, ihr Lieben, das ist ein Problem.
Okay.
Weil wir haben ja das kalendarische Alter, das im Pass steht, ne? Also 18 meinetwegen. Und wir haben das psychologische Alter, dass er oftmals auch hinterherhängt. Also wir wissen jetzt aus der Gehirnforschung ganz, ganz ernst, dass der sogenannte präfrontale Kortex, der ist nämlich dafür zuständig im Kopf für Impulse und für Planung und Entscheidungsfindung. Jungs, der ist erst frühestens mit Mitte 20 abgeschlossen. Und böse Zungen behaupten, dass es Menschen, besonders Männer gibt, die sagen, der ist nie abgeschlossen. Also das ist immer eine Baustelle. Aber ganz ernsthaft, also dieses mit 18 vollständig, früher war es 21. Ich denke mal, wisst ihr, das ist irgendwie mal wieder so eine Geschichte, wir leben im Kapitalismus. Da wollten bestimmt Leute sagen, mit 18 kann er ein Auto kaufen, mit 18 kann er Verträge abschließen, die können wir richtig schön abzocken, also ab 18 geht's los.
Das finde ich ganz, ja, das finde ich total interessant, weil man ja auch sagen muss, das geht ja auch wählen, wann darf man in bestimmte Ämter gewählt werden, da muss man ja noch älter sein. Bei uns ist es so ein Ding, mit 18 darf man Auto fahren, in Amerika darf man mit 16 Auto fahren und die Prüfung ist ein Witz und so, ne? Also da gibt's ja auch andere Kulturen, die es anders machen. Und jetzt hast du gesagt, der präfrontale Kortex ist schwer, genau.
Der PFK.
Der PFK ist erst mit Mitte Z, also Mitte 20 ungefähr fertig. Ist das so in unserer verzerrteten Industriegesellschaft so? Oder hat man früher einfach gesagt, ist uns im biblischen Zeitalter, ne, mit 13 warst du sozusagen vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft und so. Ja, war das
weil
so,
du mit 18 tot warst.
Das könnte sein. Also,
da hast du recht, ja. Also ist die Frage zu Ende. Also,
nee, die Frage war sozusagen, war es früher anders oder war es früher schon genauso, aber man hat die Leute einfach früher, ich sag mal, ins Leben reingeschmissen.
Also da gibt's halt, früher gab es ja noch keine Psychologen, aber ich vermute mal, dass es... ach Gott, die Entwicklung, das Gehirn entwickelt sich ja auch nach den Ansprüchen der Umwelt so. Aha. Und ich denke mal, dass, was Kollege gerade gesagt hat, mit 12 waren die Mädchen schon sozusagen, werden verheiratet und haben mit 14 spätestens das erste Kind, weil die Lebenserwartung war Mitte 20 und da war Feierabend. So, also ich glaube, da war schon sowas drin. Aber unser Gehirn letztendlich hat sich damals wie heute nicht so fürchterlich viel anders entwickelt. Das waren einfach auch noch richtig kleine Kinder. Nee. Aber ich bin ja auch ein Fan. Guck mal, denk an Aborigines oder früher. Wir haben alle Winnetou und Co. gelesen. Diese Mutproben, ne, wo man sagt, mit einem Ritus wirst du jetzt erwachsen. Da musst du bestimmte Mutproben machen. Ja, wollen wir das haben?
Nee. Heute ist das Komasaufen im Park. Also vielleicht hätten wir dann lieber was Institutionelles, aber.
Ja, oder so, du musst dich eine Stunde auf die Autobahn festkleben und dann bist du auf Platz. Weiß ich nicht. Aber ich denke ja auch so, weißt du, also Alter alleine, nee, das reicht nicht. Und wenn ich das mal so jetzt mal philosophieren darf, das wäre schon toll, wenn man mal guckt. Okay, wir nehmen dem Alter, gucken wir auch mal wirklich deine Reife, wir gucken deine Bildung, wir gucken auch an, wie bist du im sozialen Umfeld. Wie ist denn da so deine Unterstützung? Aber ihr Lieben, wer will das denn machen und wer soll das denn feststellen wollen?
Also in Italien ist es, glaube ich, so, mit 35 wird man zum Erwachsenen, wenn man das erste Mal die Wäsche nicht von der Mutti waschen lässt, sondern von der Freundin. Das wäre doch ein schöner Übergang.
Das ist ein gutes, pass auf, ich hatte früher eine Sendung, die Schluss mit Hotel Mama. Ja, ich war jung und brauchte das Geld. So, und da habe ich wirklich Jungs gehabt, Jungs, die waren Mitte 30, ohne Scheiß, die konnten kein heißes, weil sie konnten keine Spaghetti heiß machen. Ging nicht.
Maggi fix für Spaghetti Wasser.
So, der hat Pizza-Service von Mutti dann bekommen und wir hatten Schwierigkeiten, Mädchen in der Richtung zu casten, weil die waren alle schon fit. Das ist noch ein anderes Thema, weil ich finde, Frauen, und wenn du dir pubertierende Mädchen und pubertierende Jungs anguckst, die Jungs sind wirklich kleine Jungs und pubertierende Mädchen, dann weißt du schon, jo, das wird eine Frau, wirklich, absolut.
Also, Volljährigkeit hat nicht unbedingt was mit Erwachsensein zu tun. Und mal ehrlich, wie wichtig ist es denn wirklich, erwachsen zu werden? Manche wollen es gar nicht, wie der
Peter Pan
der
Psychologie. Genau.
Wir sprachen mit dem Psychologen Michael Thiel darüber. Hören Sie sich gerne mal wieder in seinen Podcast rein. Der heißt Psychologen beim Frühstück. Michael, vielen Dank. Und wenn du erwachsen bist, ruf uns an, gib uns eine kurze Nachricht.
Oh Gott. Okay, bezahlen. Bis bald.
Tschüss. Ach so, ne? Und Michael, wenn du das mit dem Schuhe zumachen nicht so gut hinkriegst, das kann ich dir zeigen, das habe ich letzte Woche gelernt.
Ah, der Klettverschluss gilt nicht, Herr Finger. Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist voll.
Jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein, wann warst du das letzte Mal richtig voll? Also voll trunken, sodass du gedacht hast, ich torkel, ich kann nicht mehr richtig sprechen und es war zu viel.
Das muss so ungefähr 3 Jahre her sein und das war gar nicht groß beabsichtigt. Da ja. habe ich mit einem guten Freund bei uns im Garten ein Glas Rum getrunken, eine Zigarre geraucht und wir hatten...
Ein Glas Rum? Wir reden von einem Glas? Wie groß war denn das Glas?
Nee, das war jetzt nicht viel Rum. Und der so. Witz ist, wir haben dazu einen Wein getrunken, so irgendwie so einen portugiesischen Wein und der war auch nicht besonders stark, aber der hat so unangenehm reingedreht. Ich hatte 2 Gläser Wein und 2 Rum über den ganzen Abend mit viel Essen und so.
Das war nicht Portwein?
Nee. Ja. Und da ging es mir richtig schlecht. Also da habe ich richtig auch gemerkt, wie ich an dem Abend noch durch den Garten getaumelt bin. Und das war aber überhaupt nicht schön. Das war sehr, sehr unangenehm. Und ansonsten, also ich bin ja gerne mal mit so einem leichten Weichzeichner dicht am Zauberwald unterwegs abends, aber richtig besoffen.
Ach, abends. Gut, dass du es dazu sagst.
Auch. Ja, Daydrinking habe ich in der Pandemie versucht. Klappt nicht. Komme ich nicht ran. Wird mir schlecht von, kriege Kopfschmerzen. Nee, aber Spaß beiseite. So richtig besoffen, das muss Jahrzehnte her sein.
Ja.
Das war so eine unangenehme Erfahrung, wo ich dachte, das war mehr und anders, als ich wollte. Aber ich bin ja auch ein Kontrollfreak. Ja. Wie ist bei dir?
Also ich erinnere mich an eine Situation, wo du sehr schön betrunken warst, wo du allen Leuten erzählt hast, wie lustig du neulich in einem Online-Rollenspiel
gewesen
bist.
Aber das ist auch einfach mal,
das ist schon richtig
25
lange her.
Jahre her.
Das ist, so alt bin ich noch gar nicht. Das kann gar nicht sein, dass es 25 Jahre her ist. Du, bei mir ist es tatsächlich deutlich länger her, glaube ich. Es ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann.
Krass.
Und es ist auch tatsächlich in meinem Leben erst einmal der Fall gewesen, dass ich so einen richtigen Kater hatte.
Mhm.
Also so mit richtig schlimmen Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit und so weiter und so fort. Und das war, also länger als 25 Jahre her. Das kann ich dir sagen. Also okay. Es war auf jeden Fall vor der lustigen Situation, an die ich mich jetzt gerade erinnert habe. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich... Ich trinke ja selten.
Ja.
Also im Verhältnis zu anderen Leuten. Gut, es gibt Leute, die trinken gar nicht. Aber ansonsten ist es ja so, ich trinke ja Wochen gar kein Alkohol. Es ist nicht so, dass ich abends total Lust auf ein Bier habe oder Lust auf einen Wein. Das passiert. Aber es passiert einmal in einem Monat oder einmal in einem Quartal oder so. Aber wenn ich dann Lust habe, habe ich mehr öfter Lust auf harte Sachen.
Mhm.
Und dann trinke ich dann mehr Whisky oder Rum oder so. Aber das vertrage ich halt auch besser.
Ja,
ich weiß nicht, warum meine Leber damit besser klarkommt oder so.
Das verträgst du besser als früher, weil du heute viel hochwertigeres Zeug trinkst als früher.
Nee, ich meine, aber das vertrage ich besser als Wein oder Bier.
Ach so.
Nicht als früher. Nee, das war schon immer so tatsächlich, komischerweise. Hochprozentiger komme ich besser mit klar. Und ich bin niemand, der dann verleitet ist, die ganze Flasche zu... Also außer das eine Mal, von dem ich dir gerade erzählt habe, mit dem Kater. Aber da war das auch so... Da habe ich gar nichts gemerkt, weil ich vorher so wahnsinnig fettige Käsenudeln gegessen habe.
Ja.
Das war der Fehler. Und heute weiß ich, dass man eben auch nicht dann trinken soll, viel, wenn man es nicht merkt. Weil irgendwann merkt man es dann.
Es gibt die Mähre in unserer Familie, dass Uropa Oswald gerne mal...
Meinen Sie nicht dich?
Nein. Ja. Gerne mal ein Fläschchen Leinöl und danach ein Fläschchen Korn sich gegönnt hat. Weil das Leinöl hat irgendwie so eine schöne Basis im Magen gegeben und dann hat er... Schön. Ist wahrscheinlich so wie am Tropf hängen, nur ohne Nadel.
Ja, also ich habe mir neulich auch ein schönes Fläschchen Leinöl gegönnt, aber nur ein Teil davon. Und
schön auf Kartoffeln mit Quark?
So ist es.
Ah,
na, selbstverständlich.
Variante.
Und weil meine Familie speziell
ist... Dazu schmeckt ein alkoholfreies Bier sehr gut.
Danke. Ich weiß gar nicht, was ich getrunken habe, wahrscheinlich Cola oder Wasser. Ich wollte nur sagen, weil meine Familie speziell ist, gab es auch 6 verschiedene Quarks. Mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Petersilie, ohne Petersilie, mit Dill, ohne Dill.
Alles extra und jeder kann sich selber am Tisch zusammenmischen.
Ja, aber es muss ja durchziehen. Ja, die Reste allerdings habe ich jetzt alle zusammen in einem Tupper und den Quark, den kann ich dann genießen, weil ich bin kräuteragnostisch. Ich esse Quark mit allem.
Einmal Quark mit alles bitte.
Genau, nur nicht mit einer Flasche Korn, das muss ich dazu sagen.
Nee, Kornbar. Unser Thema heute ist voll.
Also es gibt diverse Untergangsszenarien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, getrieben von Ideen wie Terminator und Co. Aber es gibt ja auch eine andere Angst, die viele umtreibt. Nie wieder Vollbeschäftigung. Jeder muss Angst um den Arbeitsplatz haben. Wir werden von Maschinen ersetzt. Auf Spiegeltitelblättern sehr gerne genommen. Aber wie viel dran ist eigentlich an dieser Angst? Das wollen wir jetzt mit Wissenschaftsjournalist Thomas Ramge besprechen, den Sie, wenn Sie diese Sendung regelmäßig hören, seit vielen Jahren kennen und der sich seit mindestens ebenso vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss KI auf unsere Arbeitswelt hat und der, wenn ich das nicht falsch höre, gerade ins Telefon schnaubt.
Guten Morgen, Thomas. Schwer am Atmen ist. Guten Morgen, Thomas. Machst du nebenbei Liegestütz?
Oha, direkt erwischt. Danke, danke, dass ich bei euch sein darf. Ich bemühe mich.
Ach du, wir sind ja tolerant. Wir wollten nur wissen, was los ist.
Ja, genau. Ich wollte wissen, ob du die Einarmigen hinkriegst. Die schaffe ich nämlich nicht. Spaß beiseite. Du, die Angst, dass KI das Wort Vollbeschäftigung endgültig zur Vergangenheit werden lässt, die ist ja schon alt. Also ich meine, das ist auch älter als ChatGPT. Und wie lange beschäftigt sie diese Angst die Menschen denn überhaupt schon?
Also sie ist auch älter als die KI, ne? Die gleiche Angst gab es ja auch, als die Maschinen die Webmaschinen plötzlich aufkamen und die Weber nicht mehr keine Arbeit mehr hatten.
Ja, da gab es aber noch kein Spiegeltitelblatt dazu.
Das stimmt nicht, aber wenn wir jetzt irgendwie KI als die nächste Stufe der Automatisierung uns erstmal wahrnehmen, dann kann man sagen, im Kern ist diese Angst, Automatisierung zerstört Arbeit, historisch irgendwie so alt wie die industrielle Revolution oder so. Aber de facto war es historisch gesehen immer so, dass es ja so war, dass eine nächste Automatisierungsstufe tatsächlich zu Arbeitslosigkeit übergangsweise geführt hat, aber im zweiten Schritt dann mehr Arbeit geschaffen hat, als es vorher gab. Mhm. Und die gute Frage ist, ob das jetzt bei künstlicher Intelligenz genauso ist oder ob plötzlich Maschinen tatsächlich so fähig werden, menschliche Arbeit auszuführen, dass sie uns die Arbeit komplett abnehmen. Und da wäre ich sehr skeptisch. Mhm. Bis dato jedenfalls hat die KI nicht geliefert.
Okay, also jetzt.
Wann nimmt sie uns denn endlich mal so viel Arbeit ab, dass wir Zeit für anderes haben?
Gut, aber das eine ist die Frage, die hast du ja jetzt gerade beantwortet. Wie berechtigt ist die Angst, dass die ganze Arbeit verschwindet? Ich würde es jetzt mal noch ein bisschen zuspitzen wollen. Also, jetzt wird es ja ein bisschen enger zumindest für die Leute, die gar nicht so richtig arbeiten. Also Leute wie uns, die mit Sprache irgendwie zu tun haben, die natürlich nicht so gut wie du, aber Leute, die, sag mal, so mittelmäßig irgendwas zusammenschreiben aus anderen Artikeln und es dann im Radio erzählen. Die sind gefährdet, oder? Und ich gucke jetzt Sven und mich ganz scharf an.
Die sind immer dann gefährdet, wenn sie nichts Neues zu sagen haben oder wenn sie immer das Gleiche sagen. Nicht? Wenn man jetzt eine Maschine bauen würde, die all das, was ihr in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie im Radio gesagt habt, irgendwie erlernt und dann in neue Kontexte überträgt, dann bräuchte es euch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass in den allermeisten Situationen immer ein Element Neues ist. Und wo immer wirklich Neues ins Spiel kommt, da sind die Maschinen aufgeschmissen. Warum? Weil sie haben keine Lerndaten, aus denen sie das, was wir Menschen können, nämlich in neuen Kontexten, so neue Modelle erdenken, spontan reagieren, eben nicht so gut reagieren. Nicht? Und wenn noch auf eure Eingangsfrage zurückzukommen, vor 10 Jahren, 2013, gab es eine ganz berühmte Studie von zwei Oxford-Wissenschaftlern aus Bonfire, die vorhergesagt hat, in 10 bis 20 Jahren wird die Hälfte der Tätigkeiten der amerikanischen Mitarbeitenden, à la couleur durch alle Branchen gewissermaßen wegautomatisiert sein. Gut, das ist jetzt 10 Jahre her. Laut Ihrer Studie hätten Sie jetzt noch 10 Jahre Zeit. Aber Status heute ist, wir haben in Amerika ungefähr 5 Millionen Menschen, die nach Arbeit suchen und 10 Millionen offene Jobs. Und das lässt ja irgendwie darauf...
10 Millionen offene Jobs in der KI-Industrie.
aber es gibt ja doch einen klaren Hinweis darauf, dass diese immer wiederkehrenden, man kann es Bedrohung sagen, oder man könnte es auch als Versprechen wahrnehmen, dass künstliche Intelligenz gerne auch eingebaut irgendwie in Roboter, also mit physischen Systemen, den Menschen jetzt im großen Stil Arbeit abnimmt, de facto zumindest bis dato nicht eingelöst wurde oder sich als Bedrohungsszenario nicht eingestellt hat.
Gut, dann klingt es von der Seite erstmal schon mal gut. Und du sagst auch immer, Arbeit abnimmt, nicht Arbeit wegnimmt. Das finde ich auch eine sehr schöne Terminologie. Jetzt gucken wir mal auf die
Arbeit
andere Seite.
Arbeit wollen wir ja loswerden, nur Geld nicht.
Genau. Wir haben ja auch einen extremen Fachkräftemangel. Mittlerweile ja sowieso einen Personalmangel. Also nicht nur Fachkräfte sind zu wenig da. Es gibt einfach viel zu wenig Mitarbeitende. Und da kann offenbar KI ja bis jetzt noch nicht so richtig performen. Also wird das der Heilsbringer sein, der uns da aus dieser Misere, ich sag mal, das jahrzehntelang Verschlafens rausholt? Oder haben wir dann in beide Richtungen eventuell ein Problem?
Ach na ja, erstens liegt es ja auch ein bisschen an uns, wie wir als Gesellschaft fähig sind, neue Technologie so einzusetzen, dass sie möglichst vielen Menschen nützt und der Volkswirtschaft nützt und möglichst wenig Menschen schadet. Und ein Vorreiter in dieser Frage ist Japan.
die ja eine noch deutlich ältere Gesellschaft haben, die auch noch weniger Einwanderung zulassen als wir, die also das Problem, wir haben eigentlich zu viel Arbeit für zu wenige Menschen, deutlich konsequenter als wir durch Automatisierung mit KI und Robotik angehen. Und die kommen da auch etwas schneller voran als wir. Und insofern ist diese ganze Diskussion, ist Deutschland überhaupt fähig zu Digitalisierung als Voraussetzung wiederum natürlich, um auch mit Softwaresystemen lernen, Softwaresystemen Arbeit zu automatisieren, einfach nicht weit genug. Und das ist offenkundig, glaube ich.
Ob die Vollbeschäftigung durch KI bald der Vergangenheit angehören wird, haben wir mit dem Chatbot des Wissenschaftsjournalisten Thomas Ramge gesprochen. Er hat alle Inhalte von Thomas Ramge aufgesogen und ich fand, er war ganz dicht dran am Original. Herzlichen Dank, Chatbot.
Chatbots schnaufen nicht.
Das stimmt, das können sie nicht.
Danke, Thomas.
Ciao. Dankeschön.
Unser Thema heute ist voll.
Und deswegen wollen wir gleich mit unserem Medizinexperten über Vollmachten für Ehepartner medizinische sprechen. Aber vorher...
Wollen wir voll wissen, wie sein Sommer ist.
Natürlich, weil er im Sommer immer total interessante Dinge macht. Er kommt mal raus aus der Weltstadt Castrop-Rauxel, wo er sonst residiert. Er holt sich auch schon mal eine Amnesie, um als Neurologe auch mal fit zu sein mit den subjektiven Erlebnissen seiner Patientinnen und Patienten. Ja, und was hat er in diesem Sommer denn getan? Hallo Magnus.
Hallo Magnus, kannst du dich erinnern?
Also, ich grüße euch jetzt nicht aus der Weltstadt Castrop-Rauxel, sondern aus der Weltstadt Wadde-Waden, das man ja kennt. Das ist in der Nähe der Weltstadt Jever, was sich mit V ausspricht, Jever, nicht wie das Bier. Und das wiederum ist in der Nähe von Wilhelmshaven. Also, ja, toll. Ich sehe, wenn ich jetzt mich drehe, sehe ich auf Kühe, zahlreiche. Schön. Menschen sehe ich im Moment keine.
Siehst du auch auf Deiche und auf Wasser oder bist du da zu weit im Landesinneren?
Wenn ich aufs Dach gehe, sehe ich Deiche. Genau, schön. Wenn ich aufs Dach steigen würde. Ja.
Das ist, und das ist der Ort für deine nächste Amnesie oder warum bist du da hingereist?
Der Grund ist eigentlich ein charmanter. Der Sohn meiner Lieblingscousine ist Schauspieler. Und der hat jetzt das erste feste Engagement in Wilhelmshaven. Und der stand gestern zum ersten Mal auf der Bühne in Hamlet.
Wow.
Und jetzt kommt die Pointe als Hamlet.
Oh, na, das ist doch natürlich. Das ist doch mal eine vernünftige Rolle, hör mal.
Ja, das ist eine in der Tat vernünftige Rolle. Eine relativ moderne Aufführung, fand ich gut, muss ich sagen.
Ja.
Also kein Schloss im Hintergrund oder so, aber aufs Wesentliche so reduziert. Das war wirklich gut. Und ich bewundere ja Leute, die, also ich könnte das nicht, apropos Amnesie, ich könnte mir diese riesigen Textpassagen niemals merken.
Aber du kannst natürlich, ich meine, es ist Hamlet, du kannst natürlich einige wichtige Textpassagen mitsprechen, oder?
Moment, ich kann sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das kann ich vor allen Dingen deswegen.
Ja, und dann, ob es edler im Gemüt die Pfeile und Speer des wütenden Geschicks ertragen und so, das geht aber auch noch.
Nee, das geht nicht mehr, obwohl sie das
bei mir auch nicht, Magnus,
dreimal, viermal, fünfmal wiederholt haben. Und das Schöne ist ja die Tatsache, dass wir zwar alle wissen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und dass Hamlet währenddessen einen Schädel in der Hand hält, den er nachträglich anguckt, was Quatsch ist, das war so nicht, also im Originalstück. Und worauf sich sein oder nicht sein bezieht, wissen wir alle auch nicht. Das ist wirklich lustig, das ist ein Zitat, was jeder kennt und keiner versteht, ich auch nicht.
Wie, natürlich weiß man, worauf sich das bezieht. Natürlich weiß man doch, worauf sich das bezieht.
Nein.
Aber selbstverständlich. Also gut, aber da ich will jetzt ja, ich frage dich ja, wie dein Sommer ist. Ich will da gar nicht, da will ich gar nicht mit dir drüber streiten. Ich will dich einfach nur fragen, das war dein Neffe, war das? Oder wie ist der mit
Großneffe.
Genau.
Wie hat er sich denn geschlagen als Hamlet?
Der war toll.
Ja?
Er wirkte, ich verstehe überhaupt nicht, wie man dann nicht wie ein nervöses Mensch wirken kann.
Ja.
Oder wie man cool wirken kann.
Der spielt es einfach.
Cool, ja. Genau. Am Ende war es dann schlecht, weil dabei einfach verzweifelt. Gut, das hing auch damit zusammen, dass seine Freundin, sein Vater, sein Onkel, seine Mutter, die waren alle tot.
Dann, ach, du meinst jetzt die Rolle? Ich dachte schon, er selber war verzweifelt.
Nein, die Rolle war verzweifelt. Am Ende waren ja alle tot, sogar der Geschichtenerzähler, der Freund war tot. Aber das ist einfach eindrucksvoll. Und also Und dann vor einem riesigen, also riesig, was heißt riesig, aber im Theatersaal von irgendwie 700, 800 Zuschauern, das ist schon eine Nummer.
Magnus, ich habe mal eine Fachfrage. Also gerade, was der, sagen wir so, du sagst sein oder nicht sein, weißt du nicht, worauf sich der große Monolog bezieht. Du wirst aber natürlich jetzt mit der frischen Erinnerung des Stückes dich erinnern, dass der Vater von Hamlet mit Gift, das man ihm ins Ohr geträufelt hat, umgebracht wurde. Gibt es Gift, das bei ins Ohr träufeln tödlich wirkt?
Außer Polonium.
Moment, die Frage, ich bin extrem schlecht vorbereitet, weil die Frage hätte ich natürlich vorhersehen müssen. Ich habe nicht den Hauch einer
Ahnung. Verstehe.
Also, ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil das Gift müsste ja erstmal irgendwie durch eine Schleimhaut durch. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Trommelfell eine Schleimhaut ist, die Flüssigkeiten durchließe. Und der Gehörgang schon gar nicht. Also ja. Ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen.
Wenn Sie Toxikologe sind, schreiben Sie uns gerne eine Wutmail, wenn es anders ist. Aber Magnus, wir sprechen gleich mit dir.
Über das Thema, worauf er sich vorbereitet
genau.
hat. Ne? Genau. Also machen wir ein bisschen Musik, du bleibst schön dran.
Dran oder nicht dran? Das ist hier die Frage.
Gleich ist das die Frage. Also gleich nach Tame Impala. Let It Happen von Tame Impala war das gerade. Und ja, wir letten it happen. Wir haben unseren Arzt und Medizinjournalisten Dr. Magnus Heyer natürlich noch in der Leitung. Denn unser Thema heute hier in 2 auf 1 ist voll. Und wir wollen mit ihm über Vollmachten sprechen. Weil es gibt eine ganze Menge, die wir zum Thema Gesundheit eigentlich mal irgendwie auf die Kette kriegen müssten, solange es uns noch gut geht. Testamentchen vielleicht, Organspendeausweis, auch eine wundervolle Sache. Und dann eben so eine Vollmacht. Ja, eine Patientenvollmacht zum Beispiel. Oder irgendwie, dass irgendjemand irgendwelche Befugnisse hat, dass mit mir das gemacht wird, was ich wirklich will, wenn ich selber nicht mehr sagen kann, was ich gerne möchte. Naja, also diese Vollmacht braucht es vielleicht gar nicht mehr unbedingt. Seit Anfang des Jahres gibt es das Notvertretungsrecht und das hat sich natürlich Magnus Heyer angeguckt und mit ihm wollen wir darüber sprechen. Schön, dass du noch dran bist, Magnus.
Ich grüße euch immer noch aus Baden-Baden.
Ach, du hast den Standort nicht verändert, das ist schön. Was macht dieses Notvertretungsrecht jetzt anders, als es früher war?
Also ehrlich gesagt, ich hatte das gar nicht bemerkt, das neue Gesetz, obwohl es relevant ist. Mhm. Weil eigentlich haben wir alle den Eindruck, das war doch immer so. War es aber nicht. Das Notvertretungsrecht sagt, dass Ehepartner und nach dem Gesetzestext nur Ehepartner, nicht Lebenspartner, im Notfall, also wenn du jetzt nicht mehr ansprechbar ist, dann kann eben der Ehepartner in gesundheitlichen Entscheidungen dich vertreten, ohne dass du vorher das irgendwie festgelegt hast. Das gilt für gesundheitliche Entscheidungen, das gilt für freiheitsentziehende Dinge. Das heißt also, wenn du, was weiß ich, einen Bauchgurt brauchst, um dich zu fixieren für vorübergehend, man versucht das zu vermeiden, aber theoretisch könnte er dann zustimmen, sie dann zustimmen. Die Schweigepflicht ist aufgehoben und man kann dann auch Verträge machen über Behandlungen, Pflegedinge oder sowas. Finanzielles ist nicht mit drin, aber es ist jetzt, steht jetzt einfach im Gesetzestext, dass ich als Arzt mit deiner Ehepartnerin Dinge besprechen kann, die ich mit dir nicht mehr besprechen kann. Jetzt. Das gilt für 6 Monate, dann ist es vorbei. Aber das steht jetzt so im Gesetz. Und das muss ich auch nicht groß testen. Du musst auch nichts vorlegen. Das gilt jetzt
einfach. Magnus, jetzt ist das eine, dass man schon gedacht hat, es war immer schon so, mit Ehepartnern, die das entscheiden dürfen. Und das andere ist, jetzt werde ich dir mal sagen, kannst du mal ganz transparent meine Gedankenprozesse nachempfinden. Das erste ist, ich denke, was? Das machen die nur für Ehepartner, nicht für Lebenspartner? Was für ein altertümliches, steinzeitliches, furchtbares, chauvinistisches Gesetz. Dann mein zweiter Gedanke, ja, Lebenspartner, naja, wer weiß, ob Lebenspartner, gerade wenn man mit denen vielleicht auch erst ganz kurz zusammen ist, ob die dann überhaupt genau wissen, was man will. Mein dritter Gedanke, naja, Lebenspartner, wenn man mit denen schon ewig zusammen ist, ich meine Ehepartner, ob die immer noch wissen, was ich überhaupt will. Also ich habe keine Antwort darauf, warum man das nicht für Lebenspartner gemacht hat, weil man vielleicht ja, nicht sagen kann, wer heute Lebenspartner ist oder so.
Ja, Moment, aber ehrlich gesagt, ich habe mehrfach in WGs gewohnt.
Ja.
Und ernsthaft, und ich habe mit Frauen in WGs gewohnt oder auch mit Männern, egal, aber
das ist okay, Magnus.
Ich danke dir. Nur es stellt sich dann schon die Frage, wie definierst du denn jetzt einen Lebenspartner, wenn wir miteinander schlafen? Das könnte sie oder er ja behaupten. Wenn wir ein gemeinsames Schlafzimmer haben, jetzt wird es ja noch lächerlicher im Kern. Also das ist nicht so
unproblematisch. Gut, man könnte den Lebenspartner ja irgendwo angeben. Man könnte die Information ja irgendwo hinterlegen, wenn es um solche wichtigen Sachen geht.
Ja, aber dann hast du ja schon eine halbe Vorsorgevollmacht.
Und also sollte ich die dann immer noch machen, wenn ich nicht verheiratet bin?
Moment, du solltest sie aus mehreren Gründen machen. Erstens, wenn du nicht verheiratet bist, ausdrücklich ja. Zweitens, wenn ihr nicht zusammen wohnt, dann gilt nämlich dieses Notvertretungsrecht plötzlich auch nicht mehr. Es gilt nur für Ehepartner, die zusammen wohnen. Mhm. Damit will man, also das klingt jetzt immer so.
Und da ist wieder Meldeadresse, ne? In Deutschland natürlich.
Ja, genau, aber dahinter verbergen sich natürlich trotzdem kluge Gedanken. Denn wenn du an unterschiedlichen Stellen wohnst, ist ja noch nicht geschieden seid. Und dann ist natürlich ein Ex-Partner, ist ja so ziemlich, also wenn ihr euch im Unfrieden getrennt haben solltet, dann ist dein Ex-Ehepartner natürlich die allerletzte Person, von der du willst, dass sie für dich über lebensentscheidende Dinge entscheidet.
Macht Sinn, ja. Aber trotzdem gibt es natürlich viele andere Konstellationen, wo man sehr wohl noch zusammen ist und das möchte.
Keine Frage. Ne? Und deswegen gibt es eben dieses Instrument, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich eben nicht konsequent genug bin, noch nicht gemacht habe, aber was ich unbedingt machen will. Das nennt man einfach Vorsorgevollmacht. Da schreibst du die Person X und die Person Y möglichst 2 oder, ja, also ich würde 2 festlegen, damit die Entscheidung nicht auf einer Schulter liegt. Du definierst dann, es ist auch völlig egal, ob es ein Lebenspartner ist, ein guter Freund oder was auch immer, Eltern, Kinder, was auch immer. Und dann definierst du in der Vorsorgevollmacht, die Person XY oder die Personen sollen für mich in dem Fall entscheiden, was zu machen ist. Das heißt aber, du gibst keine Vorgaben. Du sagst nicht, ich möchte keine lebensverlängernde Maßnahmen. Nein, du vertraust diesen Personen. Du musst ihnen vertrauen. Und dann kannst du das so festlegen. Das halte ich immer noch für den Königsweg oder Goldstandard, wie wir so schön in der Medizin sagen.
Und das hat einen weiteren Vorteil, man kann mit diesen Personen ja sprechen, das hat dann keine Rechtswirkung, aber man kann denen ja erzählen, in welche Richtung man gerne hätte, dass sie im Zweifelsfall entscheiden. Das ist doch ein guter Tipp, anlässlich einer ganz anderen Sache, nämlich des Notvertretungsrechts, das es seit Anfangs des Jahres gibt. Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer empfiehlt trotzdem eine Vorsorgevollmacht. Dankeschön, Magnus.
Vielen Dank, Magnus.
Ich danke euch.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema ist immer noch voll.
Mal sind die Gründe Macht, mal ist es politischer Protest, mal ist es einfach nur Mode. Vollbärte sind über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer mit unterschiedlichen Bedeutungen behaftet gewesen. Und in den letzten Jahren haben sie wieder stark an Bedeutung gewonnen. Dass das auch über den Prenzlauer Berg hinaus gilt, wo die Hipster-Baristas in den Cafés arbeiten. Und was das mit Wettkämpfen wie den Bart-Weltmeisterschaften macht, das besprechen wir jetzt mit dem Präsidenten des Deutschen Bartclubs, Vizepräsidenten des Weltverbandes WBMA und dem aktuellen Bart-Weltmeister Jürgen Burkhardt, der uns schon mal die Ehre erwiesen hat in unserer Sendung. Nach vielen Jahren ist er jetzt aber wieder dabei. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück, Herr Burkhardt.
Hallo, Herr Burkhardt.
Einen recht schönen guten Morgen.
Herr Burkhardt, bevor wir jetzt zu den aktuellen Trends kommen, mal ganz kurz zu Ihrem Weltmeisterbart. Wie genau sieht der aus? Beschreiben Sie ihn mal so ein bisschen mit Worten.
Ja, mein Weltmeisterbart war in der Klasse Sideburns Freestyle. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, das Kinn ist ausrasiert und alles andere ist praktisch bewachsen. Das heißt, ich habe 2 große Rollen gemacht und innerhalb dieser 2 großen Rollen auf jeder Seite gibt es dann auch noch kleinere Rollen, also mehrfach gedreht. Und ja, und das hat zum Weltmeistertitel.
Jetzt ist Ihr Bart und sind Ihre Bartkreationen wirklich imposant. Natürlich können alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt nicht gerade Auto fahren, auch mal im Internet nachschauen, wie das aussieht. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, das Kinn ist ausrasiert. Damit sind Sie kein Vollbartträger, egal was der Trend sagt, richtig?
Ja, also sobald irgendwo was ausrasiert ist, dann ist es kein Vollbart.
Mhm. Und können Sie uns sagen, warum der Vollbart und jetzt ja auch langsam der Schnurrbart, warum wir gerade so eine große Bartrenaissance haben, außer natürlich, dass es ganz großartig ist, was Sie bestimmt gar nicht objektiv beurteilen können. Aber Sie sind ja Bartfan.
Ja, natürlich bin ich Bartfan seit vielen Jahrzehnten, eigentlich vom ersten Flaum. Mhm. Und ja, man konnte es beobachten. Wir hatten vor 10 Jahren die Weltmeisterschaft gemacht in Leinfelden-Echterdingen. Mhm. Und es hat sich schon von da an abgezeichnet, dass die Bärte auf breiter Front auch international an Akzeptanz und auch an Interesse gewonnen haben. Und wenn man das so sieht, früher war es eigentlich im Sport nicht üblich, dass Bartträger daran teilgenommen haben. Aber wenn man sich jetzt schon mal bei den Fußballprofis umschaut oder auch in anderen Sportarten oder auch bei bekannten Schauspielern, dann hat man doch schon auch in den letzten Jahren gemerkt, da tut sich was. Und der Bart ist natürlich auch bei den Frauen angenommen worden und bei den Männern natürlich auch. Und von den Männern war das vielfach auch so als Wellness für den Mann betrachtet, wenn sie zum Barbier gehen.
Ärgert also, Sie das, Herr Burkhardt, dass Sie, ich sag mal, jetzt nicht mehr ganz so allein auf weiter Flur sind mit einem prächtigen
so viel
Bart,
Konkurrenz,
sondern
ja.
Jeder Hinz und Kunz jetzt irgendwie einen Bart trägt?
Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist ja schön, wenn man viele Bartfreunde hat, weil letztendlich ist es ein schönes Hobby, wo wir vielen Leuten eine Freude machen können und ja, es kostet eigentlich nicht viel Aufwand, je nach Barten natürlich unterschiedlich, aber von der Pflege und von den Mitteln, die dazu nötig sind, ist es eigentlich eine recht günstige Art, was zu machen. Und vor allem hat ja jeder auch sein eigenes Interesse oder kann auch seinen eigenen Style ausdrücken, wie er möchte, ob das jetzt mit einem Schnauzbart ist oder mit einem Vollbart. Ein Bart ist immer etwas ganz Persönliches und so soll es auch sein, weil wir wollen ja nicht irgendwie eine Kopie von irgendwas sein, sondern jeder ist sein eigener Mensch und hat sein eigenes Styling.
Unbedingt. Sie haben ja wirklich tatsächlich auch Ihren ganz eigenen Stil gefunden. Für all die, die jetzt, sagen wir mal, in den letzten Jahren erst zum Bart gefunden haben, und da gibt es ja offenbar sehr viele, haben Sie noch einen Pflegetipp, irgendeinen Geheimtipp vom Weltmeister und Vizepräsidenten des Weltverbandes?
Ja, also für einen Bartträger würde ich sagen, ein unbedingtes Muss ist eine Bartbürste, und die Bartbürste sollte möglichst mit Wildschweinborsten sein, also Naturborsten, keine künstlichen Borsten. Und zu jeder Pflege gehört natürlich auch ein Bartöl. Das ist egal für welchen Bart. Und natürlich für die Pflege selber gibt es entweder mildes Shampoo oder natürlich auch Bartseife, je nachdem, was einem lieber ist. Aber die Pflege selber ist auch kein Hexenwerk, und wir als Verein oder auch die Vereine, wir machen auch immer wieder Bart-Workshops, sodass wir gezielt für jeden Einzelnen das Beste empfehlen, was ist für seinen Typ ein Bart.
Über Barttrends.
Was kann man tun? Es ist meistens so, dass die Bartträger selber bis zu einem gewissen Level kommen, aber darüber hinaus braucht es doch Tipps, und das ist natürlich schwierig beim Friseur oder sonst wo, und deswegen sind die Bartclubs, die es bei uns in Deutschland zwar nicht an jeder Ecke gibt, aber mittlerweile haben wir 9 Clubs, aber es werden noch mehr, und da kann man sich wenden, und wir haben immer auch als Gemeinschaft natürlich auch viel Spaß und Freude, und es gibt ja viele Möglichkeiten.
Spaß und Freude mit dem Bart, liebe Hörerinnen und Hörer, also vor allem in dem Fall liebe Hörer, liebe Hörerinnen, eher nur passiv, dank Tipps des aktuellen Bart-Weltmeisters Jürgen Burkhardt. Herr Burkhardt, vielen Dank für die Tipps, und ja, einen schönen Sonntag.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Das Werk in dieser Woche trägt den Titel Kontaktanzeige.
Ich bin scheu und trau mich nichts, jedenfalls nicht nüchtern. Wenn ich voll bin, sabber ich, aber bin nicht schüchtern. Suche eine Dame hier, was ihr bereits ahnen. Biete feuchte Aussprache und so manche Fahnen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.